Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking Kühn Lühr Woytek. Diesmal nachhaltige Vergaben oder Green Procurement.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Daniela Kreuz, ich bin Rechtsanwältin bei Heuking Kühn Lühr Woytek am Standort Düsseldorf und freue mich heute, unsere Praxisgruppenleiterin Frau Dr. Jasper begrüßen zu dürfen.
Ja, liebe Frau Kreuz, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen können, das sich zunächst speziell anhört, das aber uns alle sehr beschäftigen wird in nächster Zeit, nämlich über nachhaltige Vergaben oder das sogenannte Green Procurement. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ist das jetzt ein Thema für das Vergaberecht? Und da will ich ganz kurz ausholen, dann werden Sie es auch genauso schnell verstehen, denke ich. Das Vergaberecht kommt ja aus der Welt, dass man ursprünglich mal wirtschaftlich, das heißt preisgünstig beschaffen wollte. Dann ist man schlauer geworden und gesagt, naja, nur Preis kann nicht entscheidend sein. Wir brauchen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es geht um das Verhältnis von Preis und Qualität. Im Laufe der Zeit sind andere Aspekte dazugekommen, vor allen Dingen der sogenannte Lebenszyklus. Das heißt, die Frage, ist ein Produkt, was ich kaufe, nur zu Beginn günstig? Hat es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oder ist es über die Nutzungsdauer wirtschaftlich? Auch das wurde ins Vergaberecht eingeflochten. All das blieb aber immer noch unter der Überschrift wirtschaftliche Vergaben. Und wenn wir jetzt heute aus dem Fenster gucken oder wenn wir uns Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts angucken oder auch anderer Gerichte, europäischer Gerichte, dann stellen wir fest, allein um die Wirtschaftlichkeit kann es eigentlich nicht mehr gehen. Es muss eingebunden werden, einerseits die Ökologie, das heißt die Auswirkungen der Beschaffung auf unsere Umwelt, wie viel Ressourcen verbrauchen wir, wie viel Luft verschmutzen wir, wie viel Energie wird benötigt. Und es müssen eingebunden werden die sozialen Kriterien, nämlich die Frage, woher kommt das, was wir hier kaufen, wie viel Kinderarbeit ist drin, wie viel faire Beschaffung ist drin. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Umwelt, das heißt, wie viel Nachhaltigkeit gehört eigentlich in ein Vergabeverfahren?
Warum sind denn Ihrer Meinung nach öffentliche Auftraggeber besonders in der Pflicht, auf ihren ökologischen Fußabdruck bei der Beschaffung zu achten?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Das eine ist, die öffentliche Hand hat eine enorme Beschaffungsmacht. Es sind ungefähr 15% des Bruttoinlandsproduktes öffentliche Aufträge. Das heißt, die öffentliche Hand kann nicht nur Regeln setzen, sondern sie kann auch mit ihrer Art einzukaufen die Umwelt unmittelbar beeinflussen. Und das Zweite ist, die öffentliche Hand hat meiner Meinung nach auch eine Vorbildfunktion. Sie ist genauso verantwortlich wie jeder von uns, der mit seiner sogenannten Consumer Responsibility die Welt beeinflusst. Denn wir müssen uns immer eines vor Augen halten, die Regeln, die wir hier schaffen, sind nationale Regeln, bestenfalls europäische Regeln. Sie sind aber keine globalen Regeln. Das heißt, wenn wir weltweit etwas ausrichten wollen, dann müssen wir als diejenigen, die Waren kaufen, besonders verantwortlich handeln. Und die öffentliche Hand ist mit ihrem großen Anteil, mit ihrer großen Einkaufsmacht natürlich besonders gefordert, da ihren Fußabdruck zu setzen und ihre Verantwortung zu übernehmen.
Jetzt ist ja nicht seit Fridays for Future Umweltschutz und ökologischer Fußabdruck in aller Munde. Der Klimawandel wird für uns alle irgendwie immer deutlicher, auch im Alltag. Es werden viele Regelungen erlassen. Jetzt haben wir auch eine grüne Beteiligung in der Bundesregierung. Das heißt, da wird es sicherlich noch viele neue Impulse geben. Aber vielleicht können wir jetzt schon konkret einsteigen. Was heißt Umweltschutz und Nachhaltigkeit prinzipiell denn für Vergaben? Was ist neu? Was haben öffentliche Auftraggeber? Ja, worauf haben die da zu achten? Vielleicht können wir da in die Praxis mal reinschauen.
Sehr gerne, Frau Kreuz. Für alle, die es genauer wissen wollen, die können sich sehr schöne Namen von neuen Gesetzen angucken. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, saubere Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz, jeweils mit Bindestrich. Oder aus Seiten der EU, Hilfestellung der EU-Kommission zur, und jetzt in einem Wort, man führe sich das vor Augen, Lebenszyklus-Kostenberechnung bei Vergaben. Das sind alles Dinge, die eingeführt worden sind und die sicherlich noch weitergehen, jetzt auch mit der neuen Bundesregierung. Das sind Vorschriften für die öffentliche Hand, wenn sie Leistungen beschafft. Dazu gibt es natürlich ganz viele Regelungen, die nicht nur für die öffentliche Hand, sondern für alle gelten. Beispielsweise die Pflicht, auf neue Gebäude Solaranlagen zu bauen und vieles andere mehr. Wir müssen das jetzt fürs Vergabeverfahren ein bisschen strukturieren und müssen überlegen, wie setze ich diese Ziele und diese Vorschriften um? Und wenn Sie dann versuchen, so wie wir Juristen halt sind, in Schubladen zu denken, wird es relativ einfach. Das eine sind die zwingenden Anforderungen, die für alle oder speziell für öffentliche Auftraggeber gelten. Die müssen in jedes Vergabeverfahren eingebunden werden. Das heißt, die Anforderungen an die Fahrzeugbeschaffung werden jetzt geregelt im saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetz und müssen in das Vergabeverfahren übernommen werden. Die Vorschriften werden übersetzt in das Vergabeverfahren. Dann gibt es aber auch Auftraggeber, die aus eigener politischer Entscheidung sagen, wir wollen über die zwingenden Anforderungen hinausgehen. Die dürfen und sollen ihre Anforderungen ebenfalls in das Vergabeverfahren übernehmen und dann zwingend vorgeben. Beispiel, fangen wir mal mit was Einfachem an. Ein öffentlicher Auftraggeber sagt, ich will emissionsfreie Fahrzeuge kaufen. Dann ist das natürlich eine Vorgabe, örtlich emissionsfrei, wenn man präzise ist, die er dann einfach setzen kann und sagen, ich will Elektrofahrzeuge haben. Das ist auch eine zwingende Vorgabe, die er dann in die Leistungsbeschreibung übernimmt. Oder ein öffentlicher Auftraggeber sagt, ich will ein Haus bauen, eine Schule, einen Kindergarten, ein Rathaus, das nicht mehr als x Energie verbrauchen soll. Auch das ist eine Vorgabe, die ein öffentlicher Auftraggeber zwingend setzen kann. Das Spannende fürs Vergaberecht ist allerdings, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Ich muss nicht alles in zwingende Vorgaben übersetzen. Denn, denken Sie nochmal an den Hintergrund, mit dem wir begonnen haben, wir sind ja jetzt in einem Zielkonglomerat oder, wenn man präzise ist, in einem Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit einerseits und Ökologie andererseits. Oft sind ökologisch beschaffte Gebäude, Dienstleistungen, andere Gegenstände etwas teurer als der Standard. Sie haben also dadurch einen Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit, Preis-Leistung einerseits und Ökologie und müssen diesen Konflikt auflösen. Das können Sie im Vergabeverfahren nicht nur über Mindestanforderungen tun, sondern wir Vergaberechtler wissen, neben den Mindestanforderungen gibt es immer eines, was besonders wertvoll, wichtig, aber auch angreifbar ist im Vergabeverfahren, das sind die Wertungskriterien. Sie können also hingehen und zwischen Preis einerseits und ökologischem Vorteil andererseits abwägen, indem Sie die Wertungskriterien entsprechend aufstellen. Und noch ein Vorteil im Vergabeverfahren ist, Sie dürfen in so komplexen Fällen in ein Verhandlungsverfahren gehen und dann von den Bietern sogar Optimierungsvorschläge unterbreiten lassen, wie man diese Zielkonflikte möglicherweise noch besser auflösen kann. Ich will ein Beispiel geben. Das hört sich alles sehr theoretisch an und ist immer ganz gut, wenn man dazu ein Beispiel bringt. Wir haben ausgeschrieben ein Gebäude für einen öffentlichen Auftraggeber, ein sehr großes Bürogebäude. Und man hat überlegt, ob man zum Vorteil der Mitarbeiter wegen der jetzt doch immer heißer werdenden Sommermonate, ob man da eine Klimaanlage zwingend vorgibt. Und die Bieter kamen ins Verfahren, es war ein Verhandlungsverfahren aus vielen verschiedenen Gründen. Die Bieter kamen in das Verfahren und sagte, wenn ihr bei der Klimaanlage bleibt, wird dieses Haus enorm teuer. Und zwar nicht nur im Bau, sondern vor allem im Betrieb, weil es dann sehr viel Energie verbraucht. Wir haben gefragt, in diesem Vergabeverfahren, liebe Bieter, habt ihr Optimierungsvorschläge dazu? Und die Bieter sagten, wenn dieser öffentliche Auftraggeber nicht die Klimaanlage zwingend vorgibt, sondern Zieltemperaturen. Wenn er also sagt, im Sommer darf es nicht heißer werden als, nehmen wir jetzt mal 23, 24 Grad. Und er lässt gleichzeitig eine Handvoll, vielleicht 5 oder 7 Ausnahmetage zu, in denen diese Temperatur überschritten werden darf. Wenn das die Vorgabe wäre, dann kämen wir anstelle einer Klimaanlage mit Kühldecken aus. Und diese Kühldecken brauchen nur, ich greife jetzt irgendwas, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber sagen wir ein Fünftel der Energie im Vergleich zu einer Klimaanlage. Sie sind auch im Bau sehr viel günstiger. Und man hat dann das aufgegriffen und hat eben diese Vorgabe in die Leistungsbeschreibungen übernommen, ist also von einer baulich präzisen Vorgabe übergegangen zu einer funktionalen Vorgabe in diesem Fall. Oder anderes Beispiel, schon ein bisschen länger her, aber auch da haben wir schon Klimaschutz im Vergabeverfahren gemacht. Da haben wir mal ein Schwimmbad gebaut und es gab für dieses Schwimmbad eine gedeckelte Fördersumme. Wir haben dieses Schwimmbad ausgeschrieben, indem wir gesagt haben, hier sind so und so viele Millionen Euro für dieses Schwimmbad. Wir machen den Wettbewerb mal umgekehrt. Wie viel Schwimmbad bekomme ich für eine feste Summe Geld? Die Ratsmitglieder wünschten sich einen Sprungturm in diesem Schwimmbad. Und was ich gelernt habe, man lernt im Vergaberecht ganz viel, ist, dass ein Sprungturm wahnsinnig teuer ist im Betrieb des Schwimmbades. Und warum? Nicht, weil der Sprungturm so schwierig zu bauen oder irgendwie zu bewachen ist, sondern weil ein Sprungturm ein höheres Dach erfordert. Und ein höheres Dach in einem Schwimmbad heißt, ich muss viel mehr Luft heizen. Es ist nicht der Bau des Dachs, es ist das Heizen dieses Luftvolumens, was dazu kommt. Und die Bieter sagten, wenn ihr das wollt, habt ihr einen höheren Energieverbrauch. Wir hatten damals schon den Energieverbrauch mit in der Wertung. Und das haut euch eure ganze Rechnung letztlich aus euren Planungen raus. Lasst das mit dem Sprungturm sein. Also ich will nur damit deutlich machen, man muss nicht denken, dass man selbst am grünen Tisch schon alles weiß, sondern das Vergabeverfahren gerade bei Green Procurement, wie es modern heißt, so ausrichten, dass man das Know-how der Bieter mit in das Verfahren hineinziehen kann.
Jetzt haben Sie schön dargestellt, dass man die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz im Vergabeverfahren an vielerlei Stellen berücksichtigen kann. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant, wie das gerade in Bezug auf Fahrzeuge, Sie haben das eben schon angesprochen, emissionsfrei vor Ort, wie sich da das Preis-Leistungs-Verhältnis auch im Hinblick auf den ökologischen Fußabdruck gut steuern und hinterher auch kontrollieren lässt. Denn alles, was ich im Vergabeverfahren vorgebe und mir versprechen lasse, muss ich ja im Nachhinein auch einfordern, nachhalten.
Genau, Frau Kreuz, das gilt auch hier. Der Umweltschutz im Vergabeverfahren ist erstens kein Selbstzweck und man muss aufpassen. Zweitens, dass man nicht Versprechen der Bieter zwar einholt, tolle grüne Konzepte bekommt, diese aber nicht auch in Verträge übersetzt. Vergaberecht ist ja ohnehin nur immer ein Teil der öffentlichen Beschaffung. Am Ende mündet alles in Verträge und Verträge sind dann gut, wenn sie die Versprechen aus dem Vergabeverfahren auch wirklich übersetzen in Regeln. Und dann, Sie haben vollkommen recht, kommt das, was wir immer sagen, Regel, Kontrolle, Sanktion. Das heißt, es ist alles nur so viel wert, wie es auch überprüft und im Verstoß, im Fall eines Verstoßes bestraft wird. Denn nur dann bekomme ich natürlich die Leistung, die ich wirklich vereinbart habe. Und das lässt sich, glaube ich, sehr gut an dem Beispiel erläutern, dass wir für eine Landeshauptstadt in Deutschland umgesetzt haben bei der Beschaffung von Elektrobussen. Die Stadt, es war öffentlich, deswegen darf ich es hier sagen, es war Wiesbaden, wollte gerne ihre Busse komplett umstellen, weil sie Ärger hatte wegen der Feinstaubbelastung in der Innenstadt. Und sie hat überlegt, Elektrobusse zu kaufen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Leiter des ÖPNV-Betriebs einer Stadt und Sie wollen Elektrobusse kaufen. Dann beschäftigen Sie sich damit und stellen fest, dass ein Elektrobus eine geringere Reichweite hat als ein Dieselbus. Dann stellen Sie weiter fest, möglicherweise passen Ihre Fahrpläne überhaupt nicht mehr zu diesem Elektrobus, weil der auf einmal nicht 400 Kilometer Reichweite, sondern nur 200 hat. Und stellen weiter fest, ich muss, wenn ich diese Busse kaufe, ja auch Ladestationen haben. Und ich muss dazu meinen Busbetriebshof möglicherweise umbauen mit Ladestationen. Und ich muss neue Feuerwehrvorschriften einhalten. Und ich muss meine Fahrer ausbilden und all das. Das bedeutet, wenn man Nachhaltigkeitsanforderungen einbaut, dann muss man diese Dinge auch zu Ende denken, immer in den Betrieb des jeweiligen Produktes hinein. Und bei Elektrofahrzeugen ist das ganz wichtig. Da geht es eben nicht nur darum, dass die möglichst wenig Schadstoffe ausstoßen, sondern dass sie auch ihre Aufgabe erfüllen. Deshalb haben wir diese Elektrobusse ausgeschrieben mit garantierten Reichweiten. mit garantierten Stromverbräuchen und mit der Herstellung der Ladestationen. Denn wir wollten nicht am Ende auf Elektrobussen sitzen und in der Zeitung stehen damit, die Stadtwerke haben viele Elektrobusse gekauft, aber Ladestation ist nicht fertig, weil die Baugenehmigung nicht rechtzeitig da war. Wir haben das also gekoppelt und haben beispielsweise die Reichweite dieser Busse uns vertraglich zusagen lassen, garantieren lassen. Die werden bei der Abnahme der Busse überprüft. Und für den Fall, dass die Reichweite nicht so ist wie zugesagt, sind entsprechende Vertragsstrafen vorgesehen. Also das ganze Paket wurde ineinander geschnürt. Die Ladestationen mussten innerhalb einer bestimmten Zeit, nämlich der Lieferzeit der Busse, auch fertiggestellt werden, einschließlich des Genehmigungsrisikos. Und all das ist in relativ anspruchsvolle Verträge geflossen, die nicht von Anfang an fertig waren, sondern die mit den Bietern verhandelt wurden. Denn Sie wissen es vielleicht, dass gerade die Reichweiten der Elektrofahrzeuge sich derzeit immer noch sehr stark verändern und man natürlich am Markt testen muss und auch eine Rückmeldung braucht, wie viel kann ich denn fordern? Es nützt ja nichts, wenn ich die 500 Kilometer Reichweite fordere, aber kein Bushersteller die bieten kann. Ich muss es dann entsprechend zusammenbringen, den Markt und die Anforderungen des Auftraggebers.
Ja, also jetzt haben wir ganz viele Beispiele von Ihnen gehört, Frau Dr. Jasper. Und ich würde sagen, zusammenfassend, ja, kann man sagen, es gibt viele Arten und Weisen, wie man den ökologischen Fußabdruck, die nachhaltige Beschaffung in sein aktuelles Vergabeverfahren einfließen lassen kann. Viele verschiedene Regelungen, die man entweder beachten muss oder beachten darf. Am Ende kommt es auf den Einzelfall an, wie ich kontrolliere. Es unterscheidet sich von Gebäude zu Bus zum Zug. Bei allen habe ich unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Wege, die einzufordern und zu kontrollieren. Und an dieser Stelle machen wir gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unser Team hat gemeinsam jetzt ein sehr praxisnahes, wie ich finde, strukturiert aufgebautes Buch, aber eben für Praktika geschrieben, was demnächst im Beck Verlag erscheint.
Genau, das Buch heißt Nachhaltige Vergaben, Green Procurement als Arbeitstitel. Wir sind fast fertig mit unserem Manuskript, das heißt, das wird in den nächsten Monaten erscheinen. Und ich glaube, für alle, die das jetzt hören und die sagen, oh, das hört sich aber kompliziert an und ich lasse es lieber, kann ich nur sagen, erstens, es ist nicht kompliziert und zweitens, lassen Sie es bitte nicht. Denn für uns alle ist das wichtig, dass wir diese Themen wirklich umsetzen. Und Sie finden in diesem Buch Handreichungen erstens theoretischer Art zum Nachschlagen, das muss man nicht alles lesen. Zweitens Anregungen, wie Sie konkret diese Themen ins Vergabeverfahren einbinden. Und drittens, im dritten Teil dann ganz konkrete Beispiele, aus denen man sich wie aus einem Werkzeugkasten seine Dinge zusammen suchen und zusammenstellen kann, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und ich denke und ich hoffe, dass das dem einen oder anderen wirklich weiterhilft.
Ja, und wer aufs Buch nicht warten mag oder sagt, dafür habe ich keine Zeit, bei uns stehen auch noch Best-Practice-Webinare an, die wir in Zusammenarbeit mit dem Behördenspiegel machen. Der erste Termin ist am 10. März und der zweite in diesem Jahr am 14. September. Wenn Sie da Interesse dran haben, gilt wie immer, melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail an schonvergeben@heuking.de. Wir freuen uns auch nach wie vor immer über Ihre Zuschriften, Feedback, Fragen, Anregungen. Themenwünsche sind wir auch ganz offen, denn ursprünglich haben wir ja angefangen mit Vergaberecht für Einsteiger, Anfänger. Und jetzt haben wir so langsam aber sicher doch die Grundlagen abgeklappert und ja, freuen uns jetzt auf Ihre Zuschriften. Was interessiert Sie? Wo würden Sie sich von uns mal ein bisschen Input, vielleicht ein bisschen Inspiration? Ich sehe das immer so als Inspiration. Wir erzählen hier ein bisschen aus dem Plaudern, ein bisschen aus dem Nähkästchen und Sie können mitnehmen, was Ihnen hilft und lassen liegen, was Ihnen nicht hilft. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Dr. Jasper, für das schöne Gespräch und sage bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Bis dann. Ciao.